Angesichts des baldigen Erscheinens vom lang ersehnten zweiten Teil des Echtzeitstrategie-Klassikers StarCraft erschien es mir angemessen, diesen Meilenstein des Genres, das im Frühjahr 1998 veröffentlicht wurde, einen zweiten Blick zu würdigen. Zum paradigmatischen Spiel wurde StarCraft nicht so sehr, weil es etwas vollkommen Neues machte, sondern weil es vorhandene Spielmechanismen, Konventionen und Prinzipien besser zusammenfügte als alle Echtzeitstrategie-Spiele zuvor. Im Erscheinungsjahr war es das meistverkaufteste PC-Spiel weltweit mit einer Stückzahl von 1,5 Millionen. Und bis Anfang des letzten Jahres wurden 11 Millionen davon verkauft, ungefähr die Hälfte von Südkorea. Ein Geheimnis, was ich nicht lüften kann, vielleicht kann mir irgendjemand nachher in der Diskussion helfen. Erstaunlicherweise ist das Spiel 12 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch sehr beliebt und seine Spielergemeinschaft noch sehr lebendig. Was äußerst ungewöhnlich ist für digitale Spiele, die meistens sehr viel kürzeres Half-Life haben. StarCraft genoss nicht nur populären Erfolg, sondern wurde auch von diversen Kritikern als eines der besten und wichtigsten Computerspiele gelobt, das die Messlatte für Echtzeitstrategiespiele anhob. Es stach 1998 in mehrfacher Hinsicht heraus. Als erstes kann man die narrative Tiefe, Dichte und Weite der Spielwelt nennen, die als Bricolage aus dem Science-Fiction-Fundus entwickelt wurde. Man kann Einflüsse feststellen, die von Aliens über Predator, Robotech und Star Wars bis hin zu Starship Troopers reichen. Die Geschichte spielt im 26. Jahrhundert, in der die drei Spezies, die Protoss, Zerg und Terraner, um die Vorherrschaft ringen. Als Teil einer interstellaren, neodarwinistischen Rassenfantasie, die sich um die, so steht es im Handbuch, Reinheit der Form bzw. Reinheit der Essenz dreht. Der Plot des Kampagnenspiels ist gut verwoben mit der Spielhandlung und wurde sowohl in den Mission Briefs, wie hier eingebaut, als auch in den vom Blizzard Entertainment Film Department aufwendig entwickelten Cutscenes. Und ich würde jetzt einfach mal einen Hintergrund laufen lassen, um durchaus diesen Teil des Spiels zu würdigen. Ich gehe da nachher nicht mehr näher drauf ein. Ton ist jetzt, glaube ich, ausgeschaltet, aber gut. Ja, es ist schon wichtig, weil das gehört dazu. Also die Geschichte fand in den Cutscenes statt, in den Mission Briefs und auch in animiertes Zwischensequenzen innerhalb der einzelnen Missionen. Zur Narration werde ich heute nichts weiter sagen. Wichtige Elemente. Ich glaube, das ist das Maschinenwehrgefall, was du da hörst.
Ich glaube, wir müssen den am Netz noch ein bisschen lauter stellen, den Ton und dann Verstärker rein.
Mhm. Ja. Yes. Okay. Okay. Weitere wichtige Dimension, auf die ich heute auch nicht eingehen werde, ist das Interface-Design. Im Speziellen, das können wir gerne in der Diskussion tun, also da startet das Spiel auch heraus. Grundsätzlich Blizzard-Spielen stechen da heraus. Dann als zweites kann man auch, oder als drittes kann man die Netzwerktauglichkeit nennen. Also sowohl die Einbindung in Battle.net als auch die Spawn-Fähigkeit der CD. Also man konnte von der einen Installations-CD das Spiel 8-mal installieren und im Netzwerk spielen, was tatsächlich auch zum Mehrspielerspiel einlud. Und als viertes, worauf ich heute jetzt auch nicht ausführlich eingehen werde in meiner Präsentation, ist das, was Spieler, Entwickler und Kritiker die Persönlichkeit des Spiels nannten. Also einerseits so seine dichte Narration, andererseits tatsächlich die sehr, sehr raffinierte und liebevolle Animation, also audiovisuelle Animation der einzelnen Figuren. Also da in der Hinsicht stach das Spiel auch heraus. Worauf ich heute eingehen will, ist das Gameplay, weil das ist tatsächlich das Wichtigste und in dieser Hinsicht war das Spiel auch herausragend. Es bot als erstes Echtzeit-Strategiespiel drei distinkte Spezies an. Ich gehe hier mal raus, das lenkt ein bisschen ab. Jetzt müssen wir, glaube ich... Okay. Es bot als erstes Echtzeitstrategiespiel drei distinkte Spezies an, die sich alle anders anfühlten. Das heißt, divergierende Spielmechaniken aufwiesen und je eigene Spielstile und Strategien verlangten. Die Entscheidung für drei inkommensurable Spezies war eine Mutation von genealogischen Vorläufern, in denen beide Seiten im Grunde genommen symmetrisch waren, wie Warcraft oder eben auch Schach. Diese genealogische Spiellinie wurde laut Bill Roper, einem der beteiligten Entwickler, mit einem anderen ludischen Leitparadigma kombiniert: Stein, Schere und Papier. So ist das innovative strategische Grundschema von StarCraft um Triaden aufgebaut. Einheit A ist überlegen gegenüber Einheit B, aber unterlegen gegenüber Einheit C. Hier wird hier ein beliebiges Beispiel ausgewählt. In diesem Bild, seht ihr das? Ist hell genug? In diesem Bild sieht man vor allen Dingen oben links einen Firebat, der sozusagen eine gewisse Überlegenheit hat über andere Einheiten, die Nahkampfangriffe ausüben. In diesem Bild allerdings sehen wir oben rechts den Guardian, der Zerg, anfliegen, gegen den der Firebat nichts ausrichten kann, weil er über keine Luftangriffe verfügt. Und in diesem Bild sehen wir wiederum den Guardian auf dem Rückzug, weil er von den Scouts der Protoss angegriffen hat. Der Guardian verfügt wiederum über keine Luftangriffe. Also solche Logiken sind da sozusagen grundlegend für das Spiel. Ein solcher Ansatz wurde vorher nicht wirklich in Strategiespielen probiert. Es gab zwar bei Doom 2 kleine Unterschiede auf der Ebene der Spielmechanik. Die drei verschiedenen Häuser, der Atreides, Ordos und Hakon, konnten je eine einzigartige Spezialeinheit produzieren und einen einzigartigen Effekt bewirken. Aber erstmals bei StarCraft waren alle Einheiten einzigartig. Grobe Ähnlichkeiten können zwar festgestellt werden zwischen bestimmten Figuren der drei Spezies, etwa zwischen den Dragoon der Protoss, den Goliaths der Terraner und den Hydralisken der Zerg, insofern alle Bodentruppen sind, die über Boden- und Luftangriffe verfügen. Sie fühlen sich aber alle anders an. Das heißt, sie spielen sich anders, haben andere Parameter, Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel zugänglich und erfordern eine je eigene Taktik, um erfolgreich eingesetzt zu werden. Was die Spielerfahrung von StarCraft so herausragend macht, ist, dass das Kräfteverhältnis zwischen diesen drei Spezies trotz ihrer Inkommensurabilität äußerst ausgewogen ist. Vor allem nachdem die Balance des Spiels im selben Jahr seiner Publikation mit der Brood War Erweiterung nachgebessert wurde. Jede Spezies erhielt darin zwei neue Figuren, um strategische Lücken zu schließen. Bereits vorhandene Einheiten wurden feinjustiert, defensive Strukturen verbessert, um Ansturmtaktiken auszugleichen. Und jede Spezies erhielt effektive Gegenmaßnahmen für feindliche Schwarmtaktiken. Kurz in den Worten der Designer, das Spiel wurde strategischer. StarCraft ist auch hinsichtlich der einzelnen Figuren ausbalanciert. Es gibt keine Übereinheit, die das Spiel dominieren würde, nachdem sie einmal gebaut ist. Alle Figuren haben eine Funktion im Verlauf des gesamten Spiels. Einfache Einheiten, die zu Beginn produziert wurden, werden nicht obsolet, sondern bleiben auch in den fortgeschrittensten Spielstadien wichtig. Das liegt zum einen daran, dass sie nachgerüstet werden können und zum anderen daran, dass alle Figuren ihre spezifischen Stärken und Schwächen haben, die komplementierend kombiniert werden können. Der Reiz von StarCraft liegt nicht zuletzt darin begründet, dass es wie Schach einfach zu lernen, aber schwierig zu meistern ist. Und es gibt ein Spiel, also trifft nicht auf mich zu, die aber wirklich das seit 12 Jahren betreiben und da immer noch ihre Kunst perfektionieren. Die drei Körper des StarCraft-Spielers. Geht jetzt so näher auf die einzelnen Spezies ein. Alle Computerspiele bieten dem Spieler eine virtuelle Verkörperung an. Eine zweite Haut, in der er oder sie schlüpft, um im Spiel handeln, wahrnehmen und sich bewegen zu können. Diese virtuelle Verkörperung umfasst den gesamten Bereich, in dem der Spieler Einfluss ausübt und erleidet. Im Fall des Strategiespielers ist diese Verkörperung multiple und dezentriert. Der Wahrnehmungs- und Handlungsfokus ist nicht in einem Punkt versammelt, in Form eines zentralen virtuellen Protagonisten, wie bei Action- oder Adventure-Spielen, sondern in der Spielwelt verteilt. Eine Verdichtung existiert nur zu Beginn. Beim StarCraft-Spiel beginnt der Spieler in der Regel mit 5 Spielfiguren. Eine Basis und 4 einfachen Arbeitern. Hier ist jetzt schon ein Depot gebaut worden auf dem Bild, aber gut, könnt ihr euch den wegdenken. Also eine Basis und 4 einfachen Arbeitern. Seine erste Handlungen bestehen darin, Ressourcen abzubauen und weitere Figuren zu produzieren. Dieser Prozess der digitalen Mitose setzt sich im weiteren Verlauf des Spiels unaufhörlich fort, sodass in den fortgesetzten Phasen des Spiels der Spieler über zahlreiche Figuren verfügt, teilautonome Agenten, die seine verteilte Verkörperung in der virtuellen Welt sind. Die verteilte virtuelle Körperlichkeit ist das Medium, durch das der StarCraft-Spieler die Spielwelt wahrnimmt und in ihr agiert. Sein Sichtfeld ist von seinen Agenten abhängig und er handelt nicht direkt, wie etwa bei Black and White, sondern delegiert Aufgaben an seine Figuren. Im Fall von StarCraft hat der Spieler, wie gesagt, die Auswahl zwischen den drei Arten der Inkarnation, die alle unterschiedlichen Einheiten umfassen mit spezifischen Produktionsbewegungs- und Handlungsmodalitäten, aus denen unterschiedliche strategische Möglichkeitsräume hervorgehen. Neben der Einzigartigkeit der einzelnen Figuren ergeben sich aus den spezies-spezifischen Einheiten-Pools unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, die die Spezifik der jeweiligen Spezies besonders deutlich hervorkehren und einzigartige Strategien gegenüber den anderen beiden anbieten. Zum Beispiel ist die Kombination von einem elektromagnetischen Puls aus dem Forschungsschiff der Terraner kombiniert mit einem vom Ghost gesteuerten taktischen nuklearen Angriff besonders tödlich für Protoss-Basen. Weil die Protoss-Basen alle Energieschilder haben, die vom elektromagnetischen Puls zerstört werden und dann trifft die Rakete ein. Es sind aber nicht nur die einzelnen Einheiten und ihre Kombinationsmöglichkeiten inkommensurabel, sondern die gesamte Mechanik der einzelnen Spezies. Sie haben je eigene Modalitäten des Basisaufbaus, der Versorgung, der Technologieentwicklung, der Aufklärung, Ausbreitung, Truppentransport, Angriff und Verteidigung. In der folgenden nahen Lektüre dieser drei Verkörperungen werde ich auf die Semantik zurückgreifen, die von den Spieldesignern über den funktionellen Unterschieden der Spezies auf der Ebene der symbolischen Programmarchitektur gelegt wurde. Diese imaginäre Schicht ist nicht nur eine schmückende Glasur, vielmehr liefert sie einen konzeptionellen Rahmen, um die unterschiedlichen Mechaniken der drei Spezies erfassen zu können. Die Zerg neigen tendenziell aufgrund ihrer Veranlagungen zu einer Strategie der Masse und der adaptiven evolutionären Potenz. Diese Spezies baut ihre Einheiten oder Gebäude nicht, wie man das aus anderen Strategiespielen kennt. Vielmehr entstehen diese stets aus den Metamorphosen von Larven, die stetig von der zentralen Brutstätte generiert werden. Alle Einheiten werden auf diese Art produziert, was die schnellste Produktionsweise des Spiels darstellt. Insofern mehrere Larven gleichzeitig mutiert werden können. Ich versuche doch mal, das einfach mal aufzurufen nebenbei. Die größte Stärke der Zerg ist ihre quantitative Überlegenheit. Da ihre Einheiten sich im Schnitt schneller produzieren lassen und billiger sind als die der anderen Spezies. Hieraus ergibt sich ihr zweiter strategischer Vorteil. Man kann mit ihnen eine geplante Strategie schneller verwerfen und der gegebenen Situation anpassen als bei der anderen Spezies. Und alle Zerg-Einheiten sowie Strukturen haben die Fähigkeit, sich zu regenerieren. Dafür sind sie aber im Schnitt auch die schwächsten Einheiten, wenn man sie mit ihren Äquivalenten in den beiden anderen Tech-Trees vergleicht. Was aber nicht heißt, dass man sie unterschätzen sollte. Neben den drei Ressourcen, die alle Spezies brauchen, um Einheiten, Strukturen und Upgrades zu produzieren, also Mineralien, Vespingas und Zeit, hat jede eine dritte spezifische Größe, die bestimmt, wie viele Einheiten gebaut werden können. Bei den Zerg ist das die Anzahl der Overlords, die die Menge an Kontrolle bedingt, die die zentrale Zerg-Intelligenz über den Schwarm ausüben kann und somit auch die Größe der Population. Die erste Metamorphose der Larven, die dem Spieler zur Verfügung steht, ist die zu Drohnen. Diese können entweder zur Ressourcenernte genutzt oder in rudimentäre Schwarmstrukturen verwandelt werden. Die Zerg-Strukturen sind nicht so sehr Gebäude als riesige Organe, die zusätzliches genetisches Material mit sich bringen. Durch die Entwicklung dieser Strukturen werden neue Zerg-Einheiten bzw. Mutationsmöglichkeiten von bestehenden Einheiten freigeschaltet. Die rudimentären Strukturen können wiederum gereift werden, um komplexeres Erbmaterial zu erwerben. Alle Zerg-Agentenstrukturen und Einheiten zugleich sind organischer Natur und die Zerg-Kolonie ist als eine lebendige Kreatur konzipiert. Die Brutstätte ist die einzige Zerg-Struktur, die in der freien Wildnis errichtet werden kann, da sie ihre eigenen Nährstoffe produziert. Alle anderen Produktionsstätten und Verteidigungseinrichtungen müssen auf dem sogenannten Creep errichtet werden, der diesen umgibt. Dieser kriechende Teppich aus Biomasse kann nur von speziellen organischen Strukturen, die sogenannten Creep-Colonies, vergrößert werden. Dementsprechend ist die Organisation der Zerg-Produktion viel zentraler als die der anderen Spezies. Und ich habe das jetzt irgendwie auch für die anderen beiden ausgearbeitet. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach aus dem Zentrum abkürzen. Die Idee ist verhältnismäßig klar und die meisten von euch kennen das Spiel, gehe ich von aus. Also bei den Terranern sind die Hauptunterschiede, dass ihre Basis nicht abhängig ist von sowas wie dem Creep. Sie können ihr Gebäude überall errichten und die sind dann auch mobil. Sie können sie überall in der Spielwelt aufstellen. Sie können einen Bunker wegfliegen lassen, wenn es angegriffen wird. Sie können aber halt auch ohne irgendwelche Voraussetzungen Bunker und Raketentürme im feindlichen Terrain errichten, um Gebiet zu sichern und so weiter und so fort. Die Protoss haben ihre eigenen Besonderheiten. Vor allen Dingen brauchen sie eine Energiematrix, innerhalb dessen sie ihr Gebäude errichten können, die aber halt anders funktioniert als der Creep und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, aus Zeitgründen kürze ich das ein bisschen ab, aber wenn ihr sozusagen Detailfragen habt, komme ich gern drauf zurück. Neben diese unterschiedlichen Aufbau- und Verwaltungsmechaniken verfügen die drei Spezies, wie gesagt, auch über ganz unterschiedliche Einheiten, auf all deren spezifischen Charakteristika ich hier aus Zeitgründen nicht im Einzelnen eingehen kann. Ich will mich nur auf ihre jeweiligen Besonderheiten bezüglich Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit eingehen. Da dies eine zentrale strategische Dimension ist, wie bei anderen Strategiespielen üblich, ist das Spielfeld vom Fog of War eingehüllt, von dem wir jetzt gestern auch schon was gehört haben. Ja. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel vom Vielfalt der Wunschmaschine, auf den ich gleich zurückkommen werde. Aber okay, jetzt sind wir wieder da. Also das Spielfeld ist vom Fog of War eingehüllt, man sieht das in der Minimap, man sieht das in der Terrainkarte. Man weiß nichts über unerforschte Bereiche des Spielfelds und erst gar nicht, was der Gegner treibt. Um eine geeignete Strategie zu entwickeln, beziehungsweise um eine angemessene Taktik für einen Angriff oder eine Verteidigung vorzubereiten, ist Aufklärung unerlässlich. Die Position des Gegners, der Stand seiner Entwicklung und die von ihm verfolgte Strategie, also Anzahl der Basen, Ressourcenquellen, Art und Menge der Einheiten, Expansionspläne, Marschrouten, Verteidigungspositionen, Angriffsvektoren und so weiter, müssen erkundet und die eigene Strategie in Echtzeit angepasst werden. Hierzu haben die drei Spezies je eigene Möglichkeiten, die unterschiedlich schnell im Spielverlauf zur Verfügung stehen. Die Zerg haben zu Beginn die beste Aufklärung, insofern ihre Overlords über das gesamte Spielfeld schweben und sich einen Überblick verschaffen können, ohne Angst haben zu müssen, vom Himmel geholt zu werden. Im fortgeschrittenen Spiel bleiben sie auch die wichtigsten Aufklärungsagenten, da sie aufgerüstet werden können, ihre Sichtweite kann erhöht werden und Mobilität und sie können vor allen Dingen unabsichtbare Einheiten entdecken. Die zentrale Aufklärungsmöglichkeit der Terraner erfordert wiederum den Aufbau von mindestens drei Gebäuden, Kaserne, Akademie, Kampfstation. Dafür muss man zur Aufklärung keine Einheit über das Spielfeld bewegen, sondern kann Einblick in einen beliebigen Teil der Karte gewinnen, vorausgesetzt, dass man genug Energie für den Scanner hat. Der Protoss erhält ihre Aufklärung noch später, die ist aber dafür unsichtbar. Das ist dann der Observer. Hier habe ich ein Bild. Also man sieht den Observer selbst als Spieler sehr schlecht, der ist so halb durchsichtig und deswegen gibt es diesen roten Pfeil, der auf ihn verweist. Damit ist auch die Kehrseite der Medaille genannt. Unsichtbare Einheiten bieten nicht nur Aufklärungsmöglichkeiten, sondern auch taktische Vorteile. Es gibt nur vier wirklich unsichtbare Einheiten im Spiel, von denen nur drei zum Angriff genutzt werden können, weil der Observer keine Waffen hat. Die Protoss haben die dunklen Templar, der Terraner hat die Ghost und Wrath-Einheiten. Ein besonderer Fall stellt der Protoss-Arbiter dar, der selber sichtbar ist, aber alle Einheiten in seiner Gegenwart unsichtbar macht. Kombiniert mit der Fähigkeit zur Teleportation bietet das wiederum ganz einzigartige taktische Möglichkeiten, die von Bluff bis hin zur vollen Invasion reichen. Also den kann man sehr, sehr vielfältig einsetzen. Und die Zerg wiederum haben keine unsichtbaren Einheiten, aber die können sich ja vergraben und sind somit auch nicht sichtbar und können auf der Lauer liegen. Und in der Brood War Erweiterung gibt es ja den Lurker, der tatsächlich dann auch aus dieser Position heraus eingreifen kann. Sie können sich nicht bewegen, aber die Möglichkeit zu tunneln ist für StarCraft 2 schon angekündigt. Sobald im Spiel eine der Parteien über Unsichtbarkeit verfügt, erhalten die Aufklärungsmöglichkeiten eine neue Relevanz. da sie den einzigen Schutz vor ungesehenen Angriffen darstellen. Neben den bereits erwähnten Aufklärungsmöglichkeiten spielen hierbei vor allem die verschiedenen Verteidigungsstrukturen eine wichtige Rolle. Die Photonenkanonen der Protoss, die Raketentürme der Terraner, die Kriegskolonien der Zerg. So lässt sich zusammenfassen, dass die drei virtuellen Verkörperungen sowohl, obwohl sie rudimentäre Befehls- und Kontrollstrukturen teilen, ansonsten vollkommen voneinander unterscheiden und über je eigene Einheiten, Aufbau und Siedlungsmuster, Produktionsweisen, Kosten und so weiter verfügen. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit, weil ich komme jetzt zum theoretischen Teil. Das Erlernen eines Computerspiels geht mit einer Einübung in die angebotene Spielsteuerung und die virtuelle Verkörperung einher. Um spielen zu können, muss der Spieler, wie bereits erwähnt, eine verkörperte Beziehung zu seinen Spielfiguren herstellen, was einen kognitiven und körperlichen Lernprozess voraussetzt. Über zahlreiche Stunden hinweg prägte sich die vom Spiel geforderten kognitiven und sensormotorischen Strukturen ein. Zuallererst muss er die multisensorisch-symbolische Schnittstelle meistern. Im Fall von StarCraft verlangt das Interface viel Micromanagement, um der Komplexität Herr zu werden und die speziellen Charakteristika der Einheiten effektiv einzusetzen. Der Erfolg dieser Einübung spielt bei Echtzeitstrategiespielen eine zentrale Rolle, da die manuelle Geschicklichkeit in der Steuerung der Agentenvielheit oft über ihr Geschick entscheidet, wie wir in der sehr schönen Einleitung von Stefan Böhmer gesehen haben. Des Weiteren muss er beim Spiel wie StarCraft die Produktionsbewegungs-, Wahrnehmungs- und Handlungsmodalitäten seiner Agenten sowie ihrer logischen Verknüpfungen internalisieren, um überhaupt strategisch agieren zu können. Und er muss nicht nur seine eigenen Einheiten kennen, sondern auch die des Gegners. Also er muss wirklich wissen, welche Einheit er mit welcher anderen Einheit kontern kann. Bei der Einübung geht der Spieler eine kybernetische Kopplung mit dem Code ein und stellt eine Verbindung her zwischen seinem Körper vor dem Bildschirm und seinem Datenkörper in der virtuellen Welt. Er muss die Handlungsmöglichkeiten und Wahrnehmungsmodalität der Agentenvielheit auf sein imaginäres Selbstbild kartieren, muss die Parameter und Tech-Trees der verschiedenen Einheiten memorieren, sich ihre audiovisuelle Inszenierung merken, Tastaturkürzel für Befehle und Agentenauswahl einprägen, die Rhythmen der Produktionsprozesse internalisieren und so weiter. Die Plastizität des Selbstbilds, die sich an die je aktuelle virtuelle Verkörperung anpasst, bezeichnet der VR-Pionier Gerard Lanier als Homuncular Flexibility. Der sensomotorische Homunculus wird durch die Internalisierung des Codes transformiert. Genauer, die virtuelle Verkörperung wird auf das interne Wahrnehmungs- und Handlungsschema kartiert. Hierbei verwandelt sich die Schnittstelle von einer Zone der Trennung in eine des Übergangs. Sie erhält Mittelcharakter, wird zuhanden, tendenziell unsichtbar sowie durchlässig, während das Körperschema des Spielers sich metonymisch ausdehnt, um seine virtuellen Verkörperungen zu umfassen. Die Internalisierung dieses interaktiven Zeichensystems ist die disziplinäre Dimension des Computerspiels. Um Wittgenstein zu paraphrasieren, das Lernen eines Symbolspiels kommt einem Abrichten gleich. In der Übung überschneiden sich Selbst- und Herrschaftstechniken, also solche, mit denen das Subjekt sich selbst formt, als auch solche, die ihn zu einem Objekt machen. Strategiespiele, bei Foucault mit Machtspiele synonym, drehen sich um Dominanz und Kontrolle. Ihnen wohnt eine Dialektik von Dominanz und Submission inne. Um sich als dominante Kraft zu erheben, muss der Strategiespieler sich zuallererst auf eine submissive Position einlassen. Er muss sich dem Code beugen und die Logik seiner virtuellen Verkörperung unterwerfen. Strategiespiele sind Medien, in denen Wunschfantasien der Omnipotenz gelebt werden können, aber hierzu müssen sie erstmal eingeübt werden. Solange eine Spielsequenz läuft, gut läuft, wächst das Gefühl der Kontrolle beim Spielenden. Er erhält akustischen Echtzeitrückmeldungen über das Geh- und Misslingen seines virtuellen Tuns und kann sich beim Tätigen in der Welt sein vergessen. Kurz, er gerät in einen Flow. Innerhalb des Spielflusses übernimmt sein verkörpertes Wissen die Steuerung. In diesen intensiven Spielphasen löst sich sein Ego auf, Denken und Handeln verschmelzen, während sich ein Gefühl der totalen Kontrolle bei ihm ausbreitet. Dieser Zustand ist beim Strategiespielen paradox. Mit der Aufhebung der selbstreflexiven Instanz wird die kognitive Distanz, die von modernen Strategen verlangt wird, aufgehoben und zugleich ein Höchstmaß an Effizienz entfesselt, wie wir sehr schön gesehen haben bei dem südkoreanischen Spieler. Der Computerspielwissenschaftler Ted Friedman vergleicht diesen Zustand, den er auch beim Spielen von Civilization kennt, also vom rundenbasierten Spiel, mit dem Prozessieren der Rechenmaschine. The pleasure of computer games is in entering into a computer-like mental state, in responding as automatically as a computer, processing information as effortlessly, replacing sentient cognition with the blank hum of computation. Ob das wirklich so blank ist oder nicht, darüber können wir nachher reden. Wenn der Spieler das ludische Regelwerk gemeistert hat, kann er in einen Spielfluss geraten, in der eins harmonisch ins andere greift. Dann läuft das Spiel wie eine gut geölte Maschine, wie es einer meiner Interviewpartner mal ausgedrückt hat, die aus vielen kleinen Teilen besteht. In solchen Phasen sind diese kleinen Teile gemeinsam mehr als ihre Summe, was einen besonderen ästhetischen Reiz bietet. Diese Uhrwerkästhetik verströmt die Anmutung der Perfektion und bedient den Wunsch nach Vollkommenheit. Wenn Friedman das Spielen von Civilization durch einen berauschenden Spielfluss charakterisiert, dann gilt es erst recht für ein Echtzeitspiel wie StarCraft. Die Spielerfahrung gleicht einer Art Meditation bzw. Trance. Die interaktiven Licht- und Klangmuster erzeugen eine Bewusstseinsveränderung beim Spieler. Das Computerspielen gehört in die Genealogie der Rauschtechniken. Es implementiert kulturgeschichtlich ältere Methoden zur Erzeugung von Rauschzuständen wie Rhythmik, Sinnesüberreizung oder Transgressivität und verändert damit den Neurotransmitterhaushalt. So kommt es zum Beispiel zur Ausschüttung von Adrenalin aufgrund des erhöhten Stresspegels bei StarCraft. Echtzeitstrategiespiele gelten als die stressigsten Computerspiele überhaupt. Oder von Dopamin aufgrund der Ungewissheit, die mit jeder Spielsituation einhergeht. Es ist schwierig, das reale Rauschen des Computerspiels zu beschreiben, weil das Gespür für sich dabei grundlegend verändert wird, wie es Friedman bezeugt. Und das kann ich auch bestätigen. Also es fiel mir am schwierigsten, Erfahrungsberichte über StarCraft anzulegen. Also ich habe sie jetzt weggelassen, weil es hätte viel zu viel Zeit genommen, weil es viel zu komplex und viel zu viel geschieht. Und ich bin dann irgendwann auch tatsächlich immer verstummt dabei. So. Aber das war interessant. Ein Zitat Friedman. Flowing through a continuous series of decisions made almost automatically, hardly aware of the passage of time, you form a symbiotic circuit with the computer. Friedman verweist darauf, dass man im Gleiten zwischen den verschiedenen Agenten nicht so sehr mit den einzelnen Figuren als mit dem Prozess in seiner Gesamtheit identifiziert. Der Spieler begibt sich demnach in ein Identifikationsverhältnis mit seiner Agentenvielheit und in der metonymischen Verlängerung mit dem Programm bzw. mit der Turing-Maschine selbst. Diese fluidal-prozessorale Identität ist aber nicht über alle Strategiespiele bzw. über alle Verkörperungen innerhalb ein und desselben Spiels gleich. Sie unterscheidet sich je nachdem, wie die Teilprozesse der strategischen Verkörperung rhythmisiert und logisch miteinander verknüpft sind, was sich exemplarisch an den drei Verkörperungen des StarCraft-Spielers zeigt. Unter Rückgriff auf die Terminologie von Gilles Deleuze und Félix Guattari kann die Beziehung zwischen Spieler und Spielzeug näher gefasst werden. Demnach lautet die Formel nicht so sehr, dass der Spieler sich mit der Turing-Maschine und ihren Programmen identifiziert. Viel präziser ist es davon zu sprechen, dass er mit ihnen entlang der visuellen, akustischen, haptischen und symbolischen Kanäle Rhizomen macht. Wie Wespe und Orchidee sind Computer und Spieler im Akt des Spielens heterogene Partizipienten an einem realen Prozess des Werdens. Der Spieler dekonfiguriert sich, löst sein Ego und seine alltäglichen imaginären Bezüge auf und rekonfiguriert sich in der Computerspielwelt. Parallel dazu dekonfiguriert sich der Computer und rekonfiguriert sich in der Fantasie und dem Leib des Spielers. Computerspieler bezeugen, dass sich symbolische Spielstrukturen mit der Zeit in ihr Körpergedächtnis und Imaginäres hineinschreiben. Die eindrücklichsten Spuren dieses Prozesses sind mitunter Zeugnisse von StarCraft-Spielern, die davon berichten, dass sie in ihren Träumen Partien durchspielen und dabei neue Strategien entwickeln. Mit dem Ansatz von Deleuze und Guattari kann man jeden Agent als eine Wunschmaschine, eine auf, Zitat, binäre Regel und assoziative Ordnung beruhende Maschine, die C bezeichnen, die stets einer anderen angekoppelt ist. Jede Wunschmaschine befindet sich im Verbund mit einer Vielheit anderer Wunschmaschinen, die gemeinsam ein Gefüge bilden. Eine maschinelle Verkettung von heterogenen Elementen. Im Fall des Computerspiels umfasst dieses Ensemble sowohl den virtuellen als auch den nicht virtuellen Körper. Elektronen, Transistoren, Code, Agenten, Lautsprecher, Klänge, Luftmoleküle, Ohren, Bildschirm, Photonen, Bilder, Augen, Aktionspotenziale, Neurotransmitter, Hände, Gesten, Maus, Tastatur, Cursor, Code und so weiter. Beim Strategiespiel wie StarCraft wird der Spieler Teil eines Wunschmaschinengefüges und begibt sich in einen realen Prozess des Austausches mit der Produktivität sowie Destruktivität der damit verbundenen virtuellen Agentenvielheit. Über die jeweilige Kontaktoberfläche der multisensorisch-symbolischen Schnittstelle tanzen die elektrischen Zustände der Transistoren und die Aktionspotenziale der Nervenbahnen miteinander. Okay. Ich bin wahrscheinlich total drüber. Seid ihr noch, seid noch dabei, weil ich noch einen Gedanken und dann komme ich zum Ende. Im Rausch des Spielens besetzt der Wunsch die Wahrnehmungs- und Handlungsprozesse der virtuellen Verkörperung. Das Aussehen, der Klang und die Handhabung der Agentenvielheit werden mit Lust besetzt. Etwa das Zischen der ersten Hydraulisten oder die Hydraulik der ersten Belagerungspanzer, die das Herz ein klein wenig schneller schlagen lässt. Und hier ärgere ich mich wirklich, ich hätte gern wirklich an dieser Stelle Tonbeispiele, weil also für jeden StarCraft-Spieler, es ging mir, ich habe das Spiel nach 10 Jahren wieder angemacht und schon der erste Klang des Menübildschirms, also dieses Pochen, dieser Klang des Schlagens, ein dumpfes Schlagen auf Metall, der ertönt, wenn ich über die Menüpunkte gleite, hat schon so eine kleine Freude erreicht. Und als ich dann meine ersten Einheiten, also da würde ich von dem fetischistischen Rauschen irgendwie des Computerspielens reden. So. Also die Formel, das habe ich ja von Deleuze und Guattari genommen, also der Wunsch besetzt die Wahrnehmung und im Rausch. Und das passiert beim Computerspielen auch und vor allen Dingen über diese zahlreichen Stunden des Spielens. Also man kriegt tatsächlich eine bestimmte Beziehung dann auch zu seinen Avataren und seinen Figuren. Innerhalb dieses berauschenden Gefüges gibt es keine Dualität von Bewusstem und Unbewusstem mehr, weil das Unbewusste dort produziert wird, wohin das vom Begehren mitgerissene Bewusstsein geht. Dies korreliert mit der Erfahrung des Spielflusses. In der kontinuierlichen Interaktivität, der stetig strömenden Rückkopplung zwischen den Handlungen des Spielers, den Reaktionen des Computers, den Reaktionen des Spielers darauf und so weiter, wird die Grenze zwischen dem Imaginären des Spielers und dem Symbolischen des Spiels verwischt. Der Spieler von StarCraft strebt eine optimale Konfiguration von Ressourcenernte, Investitionen, Agentenproduktion und so weiter an. Da alle Agenten nur eine Aufgabe auf einmal ausführen können, ist eine zeitliche Abstimmung wichtig. Das Wissen um die unterschiedlichen Dauer und den Rhythmus der Produktionsprozesse setzt Aufmerksamkeitspotenziale für andere Aufgaben frei. Und man muss halt so dieses polyrhythmische Geschehen abstimmen, um so eine optimale Aufbaugeschwindigkeit zu erlangen. Aufgrund der zahlreichen Handlungsmöglichkeiten gibt es auch immer etwas zu tun. Also Multitasking ist ja gestern gefallen und das tut man hier zuhauf. Und dazu gehört auch weitaus mehr als Ernten, Bauen und Zerstören, was so eine gängige Formel ist. Also ich habe einfach mal versucht zusammenzutragen, was man alles dabei tut. Und zur Strategie von StarCraft gehört Versorgen, Konfigurieren, Taktieren, Angreifen, Verteidigen, Parieren, Sichern, Sortieren, Balancieren, Einschätzen bzw. Zählen, Erkennen, Urteilen und Entscheiden. Also es sind durchaus ein sehr, also gerade wenn man über Handlungen anfängt nachzudenken, also kann man da sehr feingliedrig werden. Es gibt so gut wie keinen Moment, in dem man sich zurücklehnen und über sein Tun reflektieren kann. Die Entscheidungen wären vielmehr, wie bereits erwähnt, wie man sehen konnte, in der Hitze des Moments gefallen. Im Verlauf einer Strategiespielsitzung steigt die Komplexität stetig an. Während man mit 5 Agenten beginnt, hat man am Ende über 200, also 200 bewegliche Agenten und dazu noch die ganzen Produktionsstellen. So kämpft der Spieler um die Hoheit über diese wachsende Komplexität. Während Strategiespiele zunächst den Wunsch nach Kontrolle bedienen und ein Phantasma der totalen Kontrollierbarkeit simulieren, ist die Beherrschung der digitalen Situation höchstens temporär und stets prekär. In bestimmten Spielphasen, vor allem am Anfang, läuft die eigene Produktion, wie gesagt, wie eine gut geölte Maschine. Aber diese schöne Ordnung hält nicht lange an. mit dem Fortschreiten des Spiels wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ein totales Tohuwabohu kippt. So lässt sich ein Starcraft-Spiel in drei Phasen unterteilen. Es gibt den Beginn mit der Serie von ritualisierten Gesten, die immer gleich verläuft. Also es gibt einfach bestimmte Moves, die man macht. Und die werden mit einem Höchstmaß an Effizienz ausgeführt. Der Basisaufbau verläuft routiniert und geschmeidig. Darauf folgt dann die eigentliche Spielsituation. Und der Begriff der Situation ist da auch sehr explizit gewählt, weil er kommt aus dem Kriegstheater und bezeichnet das Aufeinandertreffen von zwei oder mehr agonale Kräfte. Und diese mittlere Spielphase ist vor allem von Chaos und Disharmonie geprägt und Ungewissheit. Das Situative ist das Gegenstück zum Strategischen. Die konkreten kontingenten Gegebenheiten, die vom Terrain über die eingeschlagenen Marschrouten bis zur Summe vergangener Entscheidungen reicht, drohen jedweden Plan, egal wie sorgfältig er geschmiedet wurde, zu unterlaufen. Diese Phase ist gekennzeichnet von der Ungewissheit, habe ich schon gesagt. Sobald diese Ungewissheit verflogen ist, tritt das Spiel in die letzte Phase, die Auflösung, in der vorhersehbare Finalitäten verstreckt werden. Und man bei Mehrspielerpartien als Sieger die Gelegenheit hat, sich hämisch zu freuen und sich mit seinem Triumph zu brüsten. Inmitten der Spielsituation lässt sich die optimale Koordination der Agentenvielheit selten aufrechterhalten. Jeglicher Kontakt mit dem Feind droht, die schöne Uhrwerkspräzision durcheinander zu bringen. An diesen Berührungspunkten geraten die Produktionsketten sowie Marsch- und Angriffsformationen durcheinander. Jede Einheit entfesselt dann eine unkoordinierte, anarchische Teilautonomie, die in ein fatales Chaos enden kann. Hier zeigt sich, dass die vermeintlich souveräne Position des Strategiespielers äußerst instabil ist und eine gewaltige Hybris beherbergt. In diesen Momenten, in denen die schöne Ordnung auseinanderbricht, breitet sich bei ihm ein Gefühl der Ohnmacht aus. Wunschmaschinengefüge bilden kein monolithisches, in sich abgeschlossenes Ganzes. Das kann höchstens so erscheinen, wenn man sie als molare Maschinen betrachtet. Also als eine große gesellschaftlich-technische Maschine. In Deleuze und Guattaris Denken funktioniert der Begriff der Wunschmaschine als Vexierbild. Es ist eine theoretische Kippfigur. Auf der molaren Ebene, in unserer utilitaristischen Kultur, funktionieren Wunschmaschinen, Zitat, nur unter der Bedingung ihres störungsfreien Verlaufs. Auf der molekularen Ebene hingegen stören sie fortwährend ihren Funktionsablauf und laufen nur als Gestörte. Das Dysfunktionale, also nicht utilitaristische, fehlfeuernde Wunschmaschinen gehört zu ihrem Funktionieren auf dieser molekularen Ebene dazu. Während sie auf der molaren Ebene einem utilitaristischen Effizienz- und Funktionsimperativ unterliegen, entfalten sie auf der molekularen Ebene ein idiosynkratisches Spiel. Jedes Wunschmaschinengefüge kann stets mehr zu der einen oder anderen Dimension neigen, was unter anderem von ihrem Kontext abhängt. Es macht halt einen Unterschied, ob ich ein Wochenende lang mit Freunden StarCraft durchzocke oder ob StarCraft als Teil vom Aerospace Basic Course der US Air Force benutzt wird, um Krisenplanung in Stresssituationen zu unterrichten. Da Wunschmaschinengefüge stets in zwei Dimensionen existieren, mit einer Neigung entweder zur molaren oder molekularen Ebene, können sie auch schlagartig ihre Orientierung ändern. So weiß das Gefüge des StarCraft-Spielers, dass zu Beginn ein Optimierungsimperativ folgt und ein Phantasma der totalen Kontrollierbarkeit simuliert, an jedem Verbindungspunkt eine potenzielle Bruchstelle auf, an der die effizienten Abläufe seiner Produktions- und Destruktionsketten außer Kontrolle geraten können. In solchen Momenten machen die Wunschmaschinen auf ihre molekulare Dimension aufmerksam. Während die kontingente Unberechenbarkeiten der teilautonomen Agenten für manche Spieler ein großes Ärgernis darstellt, insbesondere die Unzulänglichkeit ihres Pfadfindungsalgorithmus, man findet viel darüber im Internet, stellen sie für andere eine besondere Würze des Spiels dar. Ich persönlich mag das, also tatsächlich dieses Zufällige. Unabhängig von den idiosynkratischen Vorlieben kann festgehalten werden, dass der Strategiespieler im Verlauf des Spiels um die Hoheit über sein Wunschmaschinengefüge ringt. Er oszilliert zwischen Phasen höherer Integrität und Konsistenz und solchen, in denen diese zusehends zerfällt und außer Kontrolle gerät. Während es stimmt, dass Echtzeitstrategiespiele wie StarCraft ein Effizienzimperativ innewohnt hinsichtlich der Abbau von Ressourcen usw., ist dies nur die Hälfte der Geschichte. Die Optimierung dieser Prozesse, also die Reduktion des Spiels in der Produktionsmaschine, dient dem Zweck, die ludische Potenz auf dem Schlachtfeld zu maximieren. je effizienter der Aufbau, desto mehr Freiraum hat der Spieler nachher, um in der rasanten Situation des Spiels strategische Entscheidungen zu treffen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich entschuldige mich für meine Überlänge.